vielen herzlichen Dank für die Lieder, für euer Singen. Das ist eine grosse Stärkung für jeden, der nachher das Wort Gottes verkündigen darf. Liebe Gemeinde, am vergangenen Mittwoch war ich beim Ohrenarzt zur Kontrolle. Beim Abschied sagte die Frau des Arztes, sie besorgt Administration und Empfang, zu mir: Ich wünsche Ihnen eine schöne Auffahrt. Das ist doch recht ungewöhnlich, jemandem eine schöne Auffahrt zu wünschen. Denn wer kennt schon Auffahrt in unseren Breitengraden? Geschweige denn die Bedeutung davon. Das gilt selbst für manche Christen. Und so nehme ich das Gespräch auf, erzähle ihr kurz von unserem Hauskreis, in dem das Thema war: Was bedeutet dir Auffahrt? Wir reden noch über die Bedeutung christlicher Festtage und dann verabschiede ich mich. Vielleicht geht morgen das Gespräch weiter. Wir kommen wirklich von Auffahrt her. Jörg hat es erwähnt. Und die Auffahrt, die Himmelfahrt von Jesus Christus, ist die beste Einführung in das heutige Thema. Lukas schreibt einiges über die Auffahrt. Bei Matthäus und Johannes findet ihr keinen Vers. Und bei Markus einen Vers. Und so starten wir mit dem Geschehen, wie es Lukas beschreibt, im ersten Kapitel der Apostelgeschichte. Und als er, das ist Jesus, dies gesagt hatte, wurde er von ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf von ihren Augen. Und als sie unverwandt zum Himmel blickten, während er dahinfuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen. Die sprachen: Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr hier und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen. Und so ist das Thema heute: Die Erlösung naht. Ein dritter Teil aus den Endzeitreden von Jesus. Ja, ich weiß, vor 2 Jahren habe ich diese Reihe gestartet. Und dann kam die Pandemie und da kamen verschiedene andere Predigtreihen. Ja, und jetzt fahre ich heute einfach weiter. Und so wie ich euch kenne, erinnert ihr euch alle haargenau an die ersten 2 Predigten. Nein, es macht nichts. Aber ich möchte heute einfach weiterfahren. Und der Text dazu: Und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen, in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dies anfängt zu geschehen, so richtet euch auf, erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Das ist das nächste heilsgeschichtliche Großereignis, wenn Jesus Christus wiederkommt vom Himmel. Wann? Das weiß niemand. Sogar Jesus hat gesagt: Ich weiß es nicht, nur mein Vater. Das lässt sich auch nicht berechnen, auch wenn das schon viele, viele gemacht haben. Sie sind alle immer falsch gelegen. Aber dass Jesus wiederkommt, das ist so sicher wie der Tod von uns allen. Hundertprozentig. Denn Jesus sagt das selber. Ein erster Punkt. Fragen über Fragen. Es ist Dienstagabend in der Passionswoche. Ein Tag voller harter Diskussionen und Konfrontationen im Tempel liegt hinter Jesus. Dann zieht er sich mit seinen Jüngern wie immer zurück nach Bethanien, das ist ungefähr eine Stunde zu Fuß. Und unterwegs haben die Jünger Gelegenheit, Jesus Fragen zu stellen. Und Jesus trat hinaus und ging vom Tempel hinweg. Und seine Jünger kamen herzu, um ihm die Gebäude des Tempels zu zeigen. Jesus aber sprach zu ihnen: Seht ihr nicht dies alles? Wahrlich, ich sage euch, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht abgebrochen wird. Das war die letzte Predigt. Und als er auf dem Ölberg saß, traßen die Jünger allein zu ihm und sprachen: Sage uns, wann wird das geschehen? Und was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und des Endes der Weltzeit sein? Ja, so sind wir Menschen. Damals, wir heute. Wir wüssten immer gerne, was morgen ist. Wir möchten so gerne um die Ecke sehen. Einfach wissen, was in Zukunft geschieht. Geht Gottes Plan in Erfüllung in meinem Leben? Bestehe ich die Prüfung? Bekomme ich den Job oder was auch immer? Und da sind wir mittendrin. Was hast du, was habe ich für Antworten, was die Zukunft betrifft? Denn es ist notwendig, dass wir eine Meinung haben über die Zukunft im Heilsplan Gottes. Es war schon immer so, da mache ich mir keine Sorgen. Ich kenne diese Ausreden. Es kommt sowieso, wie es muss. Aber das ist keine nachhaltige Überzeugung. Und schon gar nicht biblisch begründbar. Aber Gott und sein Sohn Jesus Christus handeln nicht so. Sie sagen, worum es geht in ihrem Wort. Als Nachfolger von Jesus, auf der anderen Seite, geht es nicht darum, was morgen sein wird, sondern immer um die Frage von Jesus: Vertraust du mir, auch für morgen? Vertraust du mir, dass ich dich recht führen werde, auch in Zukunft? Wir haben es miteinander gesungen. Auch wenn die Zeiten düsterer werden, die Gefahren zunehmen und Regierungen, Wirtschaftsführer und viele mehr zunehmend ratlos werden. Und so fragten auch die Jünger nach dem Zeichen seiner Wiederkunft. Welches sind die Zeichen, die das andeuten? In den vergangenen Jahren hat die Pandemie und gegenwärtig der Ukraine-Krieg genau diese Fragen wieder in den Vordergrund gerückt. Man fragt sich, was kommt da noch auf uns zu? Gibt es einen dritten Weltkrieg? Werden noch Atomwaffen eingesetzt? Man hört das ganze Morden hüben und drüben auf. Eine Antwort zu geben ist sehr schwierig, ist vielschichtig. Aber eine Antwort ist ganz sicher richtig. Wir wissen es nicht. Gott möchte, dass wir vertrauen. Wir haben das Morgen nicht in der Hand, aber Gott weiß es. Und darum gibt er seinen Jüngern einen großartigen Trost. Wenn aber dies anfängt zu geschehen, so richtet euch auf, schaut, erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Wie gehen wir damit um? Ist das alles Ansichtssache? Ich möchte ganz kurz zwei verschiedene Sichtweisen euch zeigen, wenn es dann geht. Das sind die einen, die behaupten, dass die Wiederkunft von Jesus nach dem tausendjährigen Reich kommt. Und verwandt damit sind solche, die das Ganze, die ganze Trübsalzeit, auch das tausendjährige Reich, rein symbolisch verstehen. Die Kreuzigung ja, aber nachher wird das Christentum irgendwann einmal die ganze Welt durchdringen und dann wird Jesus Christus wiederkommen. Das ist die eine Seite. Jesus kommt erst am Schluss des tausendjährigen Reiches. Dann gibt es die andere Seite. Man sagt ihnen die Prämilliardisten. Da heißt es, dass Jesus vor dem Millennium kommt. Zum Gericht und dann ist das tausendjährige Reich. Und dazu zählt auch diejenigen, die dem Dispensationalismus anhangen. Das heißt, diejenigen, die sagen, die Wiederkunft von Jesus ist zweigeteilt. Er kommt für die Gemeinde und er kommt für die Nationen zum Gericht. Er kommt für die Gemeinde und holt sie zu sich und er kommt für die Nationen und hält dann Gericht. Und zwischen diesen beiden Ereignissen sind diese 7 Jahre. Warum kommt man auf diese Idee? Ich weiß, da gibt es verschiedene Meinungen. Ich persönlich bin überzeugt von dem Dispensationalismus. Nicht, weil ich fliehen möchte vor jeglichen Trübsal und weiß nicht was alles. Das überhaupt nicht. Auch die Gemeinden weltweit gehen durch schwierige Zeiten. Aber es ist für mich vom Wort Gottes her am logischsten nachzuvollziehen. Ich möchte ganz kurz dazu 2, 3 Dinge sagen. Schon der Prophet Daniel hat darauf hingewiesen. Er schreibt in einer Vision über dein Volk und über deine heilige Stadt sind 70 Wochen bestimmt, um der Übertretung ein Ende zu machen und die Sünden abzutun, um die Missetat zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit herbeizuführen, um Gesicht und Weissagung zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu salben. Kompliziert. Ich weiß. So wisse und verstehe, vom Erlass des Befehls zur Wiederherstellung und zum Aufbau Jerusalems bis zu dem Gesalbten, dem Fürsten, vergehen 7 Wochen und 62 Wochen. Straßen und Gräben werden wieder gebaut, und zwar in bedrängter Zeit. Dann geht es weiter. Und nach den 62 Wochen wird der Gesalbte ausgerottet werden und ihm wird nichts zuteil werden. Auf gut Deutsch, nach diesen 62 Wochen wird Jesus Christus gekreuzigt werden. Die Stadt aber samt dem Heiligtum wird das Volk des zukünftigen Fürsten zerstören. Und sie geht unter in der überströmenden Flut. Und bis ans Ende wird es Krieg geben, fest beschlossene Verwüstungen. Und er, das ist der Antichrist, wird mit vielen einen festen Bund schließen, eine Woche lang. Und in der Mitte der Woche wird er Schlacht- und Speisopfer aufhören lassen. Und neben dem Flügel werden Gräuel der Verwüstung aufgestellt. Und zwar bis die fest beschlossene Vernichtung sich über den Verwüster ergießt. Diesen Text muss man immer und immer wieder lesen. Und dann wird es besser mit dem Verständnis. Ich habe jetzt da in dem Sinn keine Zeit, aber ich möchte euch das einfach zeigen. In dieser Darstellung. Jerusalem wird wieder aufgebaut. Daniel macht diese Voraussage rund 100 Jahre voraus. Jerusalem wird aufgebaut und dann geht es 7 Wochen und 62 Wochen. Und dann ist genau der Tag, an dem Jesus ins Jerusalem einzieht. Nun muss ich Folgendes sagen. Wenn die Bibel hier von Woche spricht, dann meint sie immer 7 Jahre. Also in dieser Zeit, bis Jesus ausgerottet wird, von der Wiederherstellung von Jerusalem, vom Aufbau bis zum Tod von Jesus, also bis zum Palmsonntag, sind diese 69 Jahrwochen. Und dann anschließend wird Jesus gekreuzigt, dann schlägt der Blitz ein, 70 nach Christus wird Jerusalem zerstört werden, auch das hat Daniel vorausgesagt. Und es soll weiterhin Krieg geben um Jerusalem. Ich habe noch eine zweite Darstellung. In dieser Zeit von dem Tod von Jesus und der Ankunft des Heiligen Geistes bis zur Entrückung ist das Gemeindezeitalter. Und nachher folgt die letzte 70. Jahrwoche. Ich habe euch diesen Text nochmals aufgeschrieben. Noch immer fehlt die 70. Jahrwoche, die letzten 7 Jahre. Und da spricht dieser Vers davon. Er wird als Friedefürst auftreten, der Antichrist. Aber nach 3,5 Jahren, mitten in der Woche, wird er ein Gräuelbild in den Tempel stellen und zugleich alle Opfer abschaffen. Aber das alles, so verstehe ich das, wird in Zukunft geschehen, wenn die Gemeinde Jesu entrückt wird. Gut. Die Entrückung der Gemeinde, ganz interessant. Das Alte Testament spricht nicht davon. Warum? Weil die Gemeinde von Jesus Christus, die Gemeinde aller Gläubigen durch alle Jahrhunderte hindurch, ist verborgen. Im Alten Testament geht es um sein Volk. Aber über die Gemeinde gibt erst das Neue Testament Auskunft. Und so sagt Jesus ja auch in den Endzeitreden, wenn aber der Sohn des Menschen in seiner Herrlichkeit kommen wird, und alle heiligen Engel mit ihm, dann wird er auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen. Und wer wird versammelt? Alle Heidenvölker, also alle Nationen, alle Völker, alle Menschen, die nicht an Jesus geglaubt haben. Auch Jesus spricht nicht explizit von dem, dass die Gemeinde entrückt wird. Warum? Auch zu seiner Zeit gibt es die Gemeinde als solches noch nicht. Das geschieht ab Pfingsten. Aber er sagt uns das indirekt. Und ich wiederhole erneut diesen Vers. Wenn dies aber anfängt zu geschehen, so richtet euch auf, erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Siehst, wenn dich buckst und aufschaust, dann siehst du höchstens geradeaus. Und wenn du so durchs Leben gehst, schaust du nur immer auf deinen eigenen Weg. Und darum sagt Jesus, wenn all das geschieht, die Seuche, die Krieg, Kriegsgeschrei, dann richte dich auf. Dann schau zum Himmel. Erhebt eure Häupter, weil dann der Lösung naht. Wir Christen haben keinen Grund, ohne Hoffnung gebückt durchs Leben zu gehen, sondern wir dürfen uns aufrichten und Jesus Christus erwarten. Richte dich auf, steh senkrecht, bilde dir eine Meinung, lass dich vom Wort Gottes leiten, erhebe deinen Kopf, denn die Erlösung naht. Erwarte Jesus. Noch einen zweiten indirekten Beweis gibt Jesus. Jörg hat schon darauf hingewiesen, euer Herz erschrecke nicht. Statt erschrecken ist die Alternative, glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich euch gesagt, ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch die Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Das sagt Jesus zu seinen Jüngern, zu allen seinen Nachfolgern, nicht zur Allgemeinheit. Da wird das vorausgesehen, dass Jesus die Gemeinde holen wird. Nichts von Gericht. Aber wieder das Bild, müsst nicht erschrecken, richte dich auf, glaube an Gott, glaube an mich. Wenn man in dieser Frage die Bibel durchgeht, stößt man irgendwann auf Paulus. Und Gott hat durch den Heiligen Geist Paulus viele, viele Einsichten gegeben. Er redet in seinen Briefen von 8 Geheimnissen, die bis zur Gründung der Gemeinde Jesu verborgen waren. Unter anderem redet er auch, dass die Entrückung ein Geheimnis ist. Paulus schreibt sehr, sehr vieles über die Gemeinde, die zu Jesus geht. Ich möchte jetzt in einem zweiten Teil noch etwas näher darauf eingehen. Einer der Briefe, in dem in jedem Kapitel etwas davon steht, dass Jesus wiederkommt, ist der Thessalonicher Brief. Und da schreibt er etwas ganz Interessantes. Kapitel 1, Vers 10. Und um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet vor dem zukünftigen Zorn. Merkt ihr, Jesus kommt wieder für die Seinen. Im dritten Kapitel kommt Jesus mit den Seinen. Euch aber lasse der Herr wachsen und überströmend werden in der Liebe zueinander und zu allen, gleich wie auch wir sie zu euch haben. Und warum? Damit er eure Herzen stärke, damit sie untadelig seien in Heiligkeit vor unserem Gott und Vater bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus mit allen seinen Heiligen. Und wenn Jesus mit den Heiligen kommt, muss er vorher die Heiligen zu sich holen. Die Heiligen sind nicht diejenigen, die einen Heiligenschein haben, sondern das spricht Jesus von denen, die an ihn glauben. Und im vierten Kapitel, und das ist ein Text, der auch eingeblendet worden ist, schreibt Paulus ganz deutlich: Ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die entschlafenen Gläubigen, durch Jesus mit ihm führen. Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn. Wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvor kommen. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft, und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. So tröstet euch nun untereinander mit diesen Worten. Und dann fährt er weiter, noch im 5. Kapitel, da nehme ich nur 2 Verse. Von den Zeiten und Zeitpunkten aber braucht man euch, Brüder, nicht zu schreiben, denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Und dieser Abschnitt geht weiter bis Vers 11, und ich werde dann in 2 Monaten darüber sprechen. Ich habe diesen Text, das sage ich euch ehrlich, lange nicht verstanden. Ich habe mich gefragt, wovon spricht jetzt eigentlich Paulus? Von der Entrückung der Gemeinde oder vom Kommen von Jesus zum Gericht? Und dann eines Tages habe ich etwas ganz Interessantes gelesen. Diese Verse 15 bis und mit 18 sind ein Einschub. Die haben nichts mit dem ursprünglichen Gedanken als solches zu tun, auch wenn sie verwandt sind. Ich habe das gelesen und gedacht, ja, gut. Und dann versuchte ich mit meinen bescheidenen Mitteln diese Möglichkeit zu überprüfen. Ich bin fündig geworden. Ich habe unsere alte Hochzeitsbibel hervorgeholt, eine alte Elberfelder Übersetzung. Und tatsächlich, dort ist dieser Abschnitt in Klammern gesetzt. Dann habe ich in meiner Bibel geschaut, der ich täglich lese oder fast täglich lese, da ist dieser Abschnitt eingerückt. Ich habe die Luther 84 hervorgenommen und gemerkt, dort wird das vermerkt mit einem speziellen Zeichen, dass das ein anderer Abschnitt ist, der nicht zum Hauptgedanken gehört. Dass Paulus hier etwas sagt, was nicht mit den Versen vorher und nachher zu tun hat direkt. Ganz interessant, ein Einschub. Das gibt es ja oft in der Bibel, auch in den Evangelien. Da wird etwas begonnen zu erzählen, dann wird Jesus gestört und nachher wird die Erzählung weitergeführt. Oder im Buch der Offenbarung, da ist von Gerichten die Rede, dann schaut man wieder in den Himmel. Da ist wieder von Gerichten die Rede, schaut wieder in den Himmel. So ist das, weil Gott uns nicht in den trüben Gedanken lassen will. Jetzt nochmals zurück zu diesem Text. Bei der Entrückung der Gemeinde, der gläubigen Christen, ist sehr viel los. Das erste, ein dreifaches Signal. Es ist der Befehl von Gott. Er gibt seinem Sohn den Befehl, begleitet durch die Stimme des Erzengels und der Posaune Gottes. Das löst das Kommen unseres Herrn Jesus aus. Ob man das allgemein hören wird auf der Erde, das weiß ich nicht. Ich bin aber überzeugt, dass wir Christen, die wir dann noch leben, das irgendwie merken werden. Selbst diejenigen, die verstorben sind. Wenn ich jeweils an einer Beerdigung bin und der Sarg hinuntergelassen wird, dann denke ich immer, ja, das ist nicht das Letzte. Es wird zwar alles zugedeckt, aber das ist nur das Vorletzte. Jesus wird kommen und dann ist auf diesem Friedhof etwas los. Dann werden etliche aus den Gräbern auferstehen. Jesus ruft sie. Wir müssen wissen, wir sind in einem geschlossenen System. Von uns geht gar nichts verloren. Auch wenn wir total verwest sind, wir gehen nicht verloren. Jesus weiß um uns, weiß um die Entschlafenen. Und er ruft sie und er begegnet ihnen in den Wolken. Wenn Jesus wiederkommt zum Gericht, setzt er seine Füße auf den Ölberg. Wenn Jesus kommt, um die Gemeinde zu holen, dann holt er uns hinauf in die Wolken. Da geschieht etwas Gewaltiges. Von uns geht nichts verloren. Und dann sagt er, und auch wir an einer anderen Stelle, wir werden verwandelt werden in einem Nu. Wie das geht, weiß ich nicht, aber dass es so sein wird, da bin ich tief überzeugt. Dann bekommst du und ich, wir alle, die wir an Jesus glauben, einen ganz neuen Leib und werden dem Herrn begegnen. Wo? In den Wolken, in der Luft. Wie war das doch an der Auffahrt? Und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen. Merkt ihr, wie der Kreis sich schließt? Seht, lest diesen Abschnitt. Auch wenn wir nicht alles verstehen, und sagt einfach Gott Danke für diesen Plan. Und verstehst du nun, wenn Jesus gesagt hat, und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und wenn dies anfängt zu geschehen, so richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Kommen wir zum letzten Punkt. Warum ist das wichtig? Fragen um die Zukunft stellen, das ist wichtig, aber es darf uns nicht bange machen, sondern es soll unser Herz zu Jesus treiben und zu seinem Wort. Denn die Bibel ist ein Hoffnungsbuch. Jesus und alle Schreiber des Neuen Testamentes vermitteln immer Erlösung und Hoffnung inmitten aller Sündhaftigkeit, in aller Ungerechtigkeit des Menschen, inmitten des großen Chaos, in dem wir heute stecken. Jesus hat in seinen Endzeitreden immer wieder Hoffnung gegeben. Wir haben es wiederholt gehört. In der Offenbarung Johannes, wo die Gerichte Schlag auf Schlag folgen, gibt es immer wieder Hoffnungszeichen aus dem Himmel. Trost, Hoffnung. Das Chaos, das, was wir erleben heute, ist nicht das Letzte. Der Abfall der Menschheit von Gott ist nicht das Letzte. Es gibt Hoffnung. Und Paulus macht das in diesem Text zweimal. Das ist auch so interessant. Mit dem möchte ich schließen. Lest diesen Text und dann heißt es, so tröstet nun einander mit diesen Worten. Ermahnt euch, sagt einander, erwartest du auch Jesus Christus? Er kommt, da bin ich ganz, ganz sicher, das gibt Mut und Kraft. Halte an Jesus fest, halte an deinem Glauben an Jesus fest, halte an den Glauben an das Wort Gottes fest. Und im letzten Vers dieses Kapitels sagt er nochmals, darum ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie er auch tut. Oder wie es die Neue Genfer Übersetzung sagt, Darum macht euch gegenseitig Mut und helft einander im Glauben weiter, wie ihr es ja auch jetzt schon tut. Ja, unser Herr Jesus Christus, er kommt bald. Und ich freue mich persönlich auf diesen Tag. Amen. Dann werde ich jetzt noch beten. Wir stehen auf dazu und bleiben dann gerade stehen für das letzte Lied. O Herr Jesus Christus, wenn wir um uns herum schauen, dann wäre es manchmal zum Verzweifeln. Und wenn wir in unser Herz hier schauen, wie manchmal ist es traurig und bang. Wie manchmal denken wir an die Zukunft und zweifeln. Aber dabei bist du der Herr, dem wir vertrauen dürfen. Du hast noch niemanden im Stich gelassen. Und wenn es durch schwierige, ganz schwierige Zeiten geht, Herr, wo wir nicht mehr aus- und einsehen, dann sagst du, wenn all das passiert, dann richte ich auf, schau auf, ich komme bald. Wir danken dir dafür. Und lass uns das eine feste Gewissheit sein in unseren Herzen, dass du wiederkommst. Und dass dann, Herr, ein Reich wird anfangen, wo Herrlichkeit herrscht. Wir danken dir dafür. Wir danken, Herr, dass das, was wir sehen um uns herum, nur das Vor- oder das Vorvorletzte ist. Das Letzte bist du, Herr, wo wiederkommt und uns zu dir holt. Wir sagen dir herzlichen Dank dafür. Und lass uns in dieser Zuversicht in die kommende Woche gehen. Und wenn vielleicht schwere Zeiten kommen, Herr, dann erinnere uns, schau auf, ich komme bald. Und das gibt Kraft und Zuversicht und Hoffnung und Trost. Und dafür danken wir dir. Amen.